Es ist Verlängerung. André Schüle läuft auf der linken Seite. Er geht bis zur Grundlinie und er spielt den Pass zu Mario Götze. Mario Götze nimmt ihn mit der Brust an und er spielt mit dem linken Fuß und schießt ins Tor. Mario Götze macht das 1:0 gegen Argentinien 2014. Deutschland wird Fußball-Weltmeister. Mario Götze, ihn kennen wir alle. Ein Mann, der danach etwas dazu gesagt hat. Das, was ich damals erreicht habe, dieses Tor, hat für eine riesenhohe Messlatte gesorgt und ich habe es nie wieder geschafft, daran zu kommen. Und alles, was unter dieser Messlatte ist, das ist schlecht. Damit ist er mit diesem großen Erfolg, das hat ihn so unter Druck gesetzt. Und wir befinden uns in einer Predigtreihe, das ist bemerkenswert, oder? Und darüber wollen wir sprechen die nächsten 6 Wochen noch. Und heute geht es um Leistungsdruck und wie denke ich da eigentlich über mich? Was ist Leistung? Also wird alles, was wir tun, ist letztendlich eine Arbeit, eine Tätigkeit. Und Leistung beschreibt die Sache, wie mache ich das? Mache ich das schnell, mache ich das langsam, mache ich das gründlich, mache ich das flüchtig? Also wie mache ich etwas? Und damit etwas gut wird, ist es dann eine gute Leistung, eine qualitative Leistung oder eben auch weniger gut? Man kann das mit Autos ganz gut benennen. Es gibt ja schnelle Autos, Sportwagen. Und es gibt, wenn man mit denen neben denen auf dem Autobahn fahren würde, wäre die Leistung von dem Sportwagen deutlich höher als von meinem Kleinwagen. Da kann ich nicht gegen antreten. Auch mit aller Kraft, das wird nichts. Das heißt, der Sportwagen auf der Autobahn, der gibt deutlich mehr Gas und er hat mehr Möglichkeiten. Und es gibt natürlich auch zum Beispiel Jeeps, Geländewagen, so ein Lader zum Beispiel. Mein Schwager hat so ein Lader, das ist ein super Ding. Der fährt damit in den Wald durch Gelände, fährt auch in den Wald rein, zieht da irgendwas raus, blieb auch schon mal stecken und Trecker musste ihn rausziehen, auch das passiert. Aber würde der Lader gegen den Sportwagen auf dem Gelände sein, dann ist eindeutig, der Lader, ist der schnell, ist der kräftig, der hätte eine viel höhere Leistungskraft als der Porsche. Also Leistung, wie erledige ich etwas, wie passiert etwas? Und heute wollen wir auch über Leistungsdruck sprechen. Leistungsdruck hat was eine positive Seite, es treibt uns zu Höchstleistung an. Und dann gibt es Leistungsdruck, der dauerhaft da ist, der uns in einen Erschöpfungszustand bringt. Und darum geht es heute. Wir wollen uns Leistungsanforderungen angucken. Wir wollen schauen, was ist Gottes Perspektive auf Leistung? Auf was fokussiere ich mich eigentlich? Fokussiere ich mich auf das, wie Menschen etwas tun, auf ihr Handeln? Oder fokussiere ich mich auf den Menschen, der dahinter steckt? Und dann zum Abschluss noch ein paar Gedanken, wenn wir unter Leistungsstress, Leistungsdruck sind. Also zuerst Leistungsanforderungen, Leistungsdruck. Wir kennen das, wir sind in der Leistungsgesellschaft. Da können wir sagen, ich bin, was ich leiste oder ohne Fleiß keinen Preis. Solche Sätze kennen wir, die sind uns vertraut. Und je nach eigener Gedankenkraft oder wie wir das bewerten, wie wir uns beurteilen, sorgt es dafür, dass wir, wie wir uns erleben oder andere sich erleben, erleben wir es als Wertsteigerung. Oh, ich habe was ich gerade geschafft habe, wo ich erfolgreich war, da wurde ich gesteigert. Oder es kann gleichzeitig dazu führen, dass mein Wert sinkt. Es gibt Grundanforderungen an uns, die jeder so im Blick hat. Manches gewichtest du vielleicht anders. Wir wollen auf jeden Fall in unserem Beruf erfolgreich sein. Das, was wir tun, das soll gut sein, das soll im Team wichtig sein, das soll bedeutsam sein. Wir wollen auch einen schönen Körper haben. Also das ist auch wichtig. Wir wollen gut aussehen. Wir wollen interessante Hobbys haben, damit wir darüber erzählen können, damit wir einfach teilen können, was wir so Cooles machen. Wir wollen uns in der Gemeinde engagieren, wollen uns ehrenamtlich da sein. Wir wollen zeigen, dass uns das wichtig ist. Wir wollen nachhaltig leben und am besten eben auch darauf achten, was wir kaufen. Wir wollen sehr gute Beziehungen haben, wollen dann Reichtum haben. Also viele Grundanforderungen sind einfach in unserer Gesellschaft da, die sind an dich herangetreten und je nachdem, wie du dich damit beschäftigst, kann es dich unter Druck setzen oder auch motivieren. Es gibt unterschiedliche Leistungsmotive, die uns vorantreiben. Also wir haben eben schon mal festgestellt, Leistung sorgt für Wertminderung oder Wertsteigerung. Und es gibt viele Dinge, die an uns herangestellt werden, wo wir sagen, da müssten wir leisten von der Gesellschaft oder vielleicht von unserem eigenen Anspruch. Und es gibt unterschiedliche Leistungsmotive, die wir haben. Das ist definitiv nicht vollständig. Aber ich kann es zum Beispiel besser als. Also ich weiß, wenn mein Kollege das jetzt diese Aufgabe übernimmt, dann wird das nicht so gut. Also mache ich das lieber. Einfach damit es ein gutes Ergebnis hat. Es gibt den Gedanken, ich muss liefern, also ich muss jetzt hier was leisten, damit ich auch geliebt bin, dass ich gut gesehen werde. Ich kann und will noch mehr. Da geht noch was. Ich will noch ein bisschen in mich entwickeln. Ich will noch ein bisschen was erreichen. Oder ich stehe auch gern über anderen und will zeigen, dass ich der Bessere oder die Bessere bin. Es gibt ganz unterschiedliche Leistungsmotive. Es gibt auch die, die sagen, ich will helfen. Ich will für andere da sein und will mich für sie einsetzen. Und es gibt noch ganz viele mehr. Manche davon erhöhen auch den inneren Leistungsdruck und sorgen dafür, dass wir uns bewerten wollen. Und es führt dazu, dass wir sagen, wir sind gut, wie wir sind, oder wir sind nicht gut genug. Wir sind ja ganz unterschiedlich. Wir sind immer noch beim Leistungsanforderungen. Wir gucken jetzt mal aufs Toilettenputzen. Ich weiß nicht, warum es dieses Beispiel ist, aber ich glaube, das macht ja vermutlich jeder. Und je nachdem, wie du gestrickt bist, überlegst du dir genau, welches Putzmittel ist das Richtige für meine Toilette. Dann denke ich drüber nach, zum Beispiel nach Qualitätssiegeln. Ein blauer Engel wäre nicht schlecht. Es ist gut für meine Haut, gut für meine Nase. Es ist nicht so viel Chemie drin, dann wird es auch sauberer. Vielleicht überlegst du dir doch vorher, welchen Lappen brauche ich, damit es sehr gründlich wird. Und denkst auch drüber nach, wie oft muss es denn sein? Also alles, was unter einer Woche ist, das wäre auf keinen Fall machbar. Da fühle ich mich nicht mehr wohl. Und so macht man sich vorher Gedanken. Dann gibt es andere, die sagen, Toilette muss nicht unbedingt so sauber sein. Ich setze mich da auch so drauf. Und dann gibt es, die sagen, ich brauche auch nicht so viel zum Saubermachen. So ein bisschen Desinfektionsmittel oder das, was ich gerade da habe, so ein bisschen Generalspray-Zeug, was auch immer, was so da ist, das nehme ich und dann sieht es auch sauber aus. Also die Haare sind weg, die Fussel, alles, was so da ist, ne? Alles weg. Und dann gibt es die sagen, ich kaufe jetzt einmal dieses Putzmittel, davon kaufe ich 3 Flaschen, dass ich nicht jedes Mal wieder los muss und kaufe mir ein Packen mit Lappen. Das heißt, wenn ich sauber machen will, dann muss es schnell gehen. Ich weiß, wo die Sachen stehen. Zack, zack, Toilette sauber. Also einfach nur als Beispiel, wir gehen unterschiedlich an Dinge ran. Das wissen wir auch. Und so müssen wir immer umgehen, mit wem bin ich eigentlich zusammen? Wer sind die Menschen, mit denen ich zusammen arbeite? Wie sind die drauf? Wie sind die gestrickt? Und so komme ich vielleicht zu einem Gedanken auf Augenhöhe. Also Leistung ist eigentlich was ziemlich Normales. Jeder leistet was. Wir alle leisten Dinge und tun Gutes. Ich würde jetzt nochmal in Richtung Druck kommen, zum Leistungsdruck noch was sagen. Es gab ein Gefängnis, ich weiß nicht genau, wo das ist und ich weiß auch nicht, ob es das noch gibt. Das war ein Rondell, quasi sowas wie ein rundes Ding. Die Zellen waren alle offen, die waren einsehbar und in der Mitte steht ein Turm. Und um den Turm sind natürlich die Wächter und die haben Einsicht in jede Zelle. Und diese Häftlinge haben im Ergebnis sich deutlich besser verhalten als diejenigen, die nicht so stark beobachtet wurden. Und das Interessante ist, es ist egal, ob ein Wächter in dem Turm drin war oder nicht, sie haben sich besser verhalten, weil sie sich unter Beobachtung gefühlt haben. Sie haben gedacht, da guckt jemand mir zu. Und ich glaube, dass das manchmal uns auch so geht, dass wir so einen gewissen Wächter in uns haben, der uns beobachtet, egal ob mich jemand dabei sieht, was ich tue, und der das sich anschaut und der uns etwas bewegt. Und die Frage ist, wer ist eigentlich, wenn, sagen wir mal, ihr würdet das bestätigen, wer ist denn eigentlich dein Wächter, der dich korrigiert, der auf dich aufpasst und der darauf achtet, wie du Sachen tust? Wer ist dein Wächter? Hast du einen Wächter? Genau, wir fühlen uns manchmal unter Beobachtung, wenn wir Dinge tun. Und mitunter treibt uns das dazu, auch das genauso zu machen wie unser Wächter oder wie andere es vielleicht erwarten von uns. Es gibt eben Erwartungszwänge. Es gibt so Standardsachen wie Deadlines, die uns vorantreiben. Es ist ein Leistungsdruck. Es gibt Vergleiche, es gibt Krankheiten im Arbeitsteam oder zu Hause, wo wir einfach Dinge auffangen müssen. Und dann ist die Erwartungshaltung von den anderen, fangen es auf. Also wir haben festgestellt, Leistung ist was ganz Alltägliches. Es macht ganz viel mit unserem Wert und es kann uns stark unter Druck setzen. Und gleichzeitig reagiert jeder anders auf den anderen, mit den anderen. Und Dinge können einen unter Druck setzen, die bei dir nichts auslösen. Wir kommen zum zweiten Punkt. In Christus, Gott hat uns, also Gottes Perspektive auf Leistung, Gott hat uns im Grunde mit Jesus ein Zielfoto gegeben, wie wir nach Gottes Idee leben dürfen, wie wir nach seiner Art sind. Und deswegen ist er in uns und das verändert uns. Genau, also es ist einfach ein Beispielbild, das mit dem Puzzle, Jesus in uns, und wir können ihm ähnlicher sein und dadurch können wir Jesus in die Welt bringen. Und wir schauen uns 4 verschiedene Bibelstellen an, damit wir einmal so einen Rundumblick haben und ein bisschen differenzieren können. Und wir starten mit einer Bibelstelle aus dem 1. Korinther 3, 6 bis 17. Und das lese ich uns vor. Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Gottes Helfer sind sie, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns beiden hat von Gott seine besondere Aufgabe bekommen. Ich, also Paulus, habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber ließ wachsen. Wichtig ist nicht der, der pflanzt oder begossen wird oder begießt. Wichtig ist Gott, denn er lässt den Samen wachsen. Wer pflanzt und wer begießt, beide sind eins, jeder aber erhält seinen eigenen Lohn entsprechend seiner Mühe. Hier einen kurzen Moment Pause. Gott ist derjenige, der am Ende das Wichtige vollbringt. Und unsere Leistung ist ein Teil, die dazu beiträgt. Aber die Haupttat kommt von Gott. Und jeder hat seine eigene Begabung und kann sie einbringen. Und ohne Leistung geht es nicht. Leider, oder was heißt leider, wir könnten nicht hier sitzen, wenn wir nichts hier reingeben würden an unsere Arbeitskraft und unsere Zeit. Ich lese uns weiter. 1. Korinther 3, 9 bis 17. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Aufgrund der besonderen Gnade, die Gott mir schenkte, habe ich als weiser Bauherr das Fundament gelegt. Nun bauen andere darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist gelegt, Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird gerettet werden, jedoch sozusagen wie durch das Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wenn jemand dem Tempel Gottes Schaden zufügt, dem wird Gott ebenfalls Schaden zufügen, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Die Bibelstelle könnte durchaus Leistungsdruck ausüben, weil sie hier sagt, das, was ich tue, wird ein Lohn oder eben auch eine Strafe beinhalten. Und gleichzeitig sagt sie, das, was du tust, wird am Ende nicht deiner Rettung im Weg stehen. Und diese Spannung, die ist vorhanden. Die ist auch in der Bibel vorhanden und ist auch das, was wie Gott darüber denkt. Und damit müssen wir umgehen. Es braucht Leistungsträger, es braucht Leute, die sich engagieren. Wir brauchen das, ohne geht es nicht. Das ist der erste Blick. Wir schauen uns den zweiten Blick an. Eben haben wir entdeckt, Gott ist der entscheidende Täter und gibt uns den Heiligen Geist, damit wir sein Werk vollbringen können oder weiterbringen können. Und nun wollen wir uns anschauen in Kolosser 3, 22 bis 24 und wollen uns nochmal Motive anschauen, die da drin stecken. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren in allem und nicht nur, wenn sie euch zusehen. Tut es nicht, um ihre Aufmerksamkeit auf euch zu ziehen, sondern aus ehrlicher Überzeugung und in Ehrfurcht vor dem himmlischen Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr wisst, dass ihr vom Herrn das Erbe als Lohn empfangen werdet. Dient Christus dem Herrn. In Vers 22 steht, dass wir Dinge nicht tun sollen, um anderen zu imponieren und uns größer zu machen. Wir sollen quasi nicht etwas tun aus Augendienerei, steht da eigentlich wörtlich. Also damit ich gesehen werde, damit andere gut von mir denken, tue ich das jetzt auch noch. Und ich glaube, von diesem Gedanken kommen wir nie ganz los, dass wir Teil davon sind, dass wir sagen, wir brauchen es, gesehen zu werden. Jeder von uns hat dieses Bedürfnis, anerkannt zu sein. Wir haben das als Menschen, sind wir Teil dieser Bestätigung, die wir suchen. Und gleichzeitig empfiehlt Paulus in dem Fall Sklaven, wir sind keine Sklaven, aber er empfiehlt es, zu sagen, aus Aufrichtigkeit zu dienen. Das Herz steht für das Innerste, das, was in uns ist. Und Gott wünscht sich, dass wir es für ihn tun. Und am Ende kommt dann die gleiche Tat im besten Fall raus, aber das Innere, das Herz, das es entscheidet mit. Tut sie mit ganzer Hingabe unsere Arbeit. Es ist klar, wir können nicht immer überall 100% oder 120 geben, das ist logisch, das ist gar nicht möglich. Es kommen auch Dinge, die Prioritäten verändern, die uns einfach rausholen aus unseren aktuellen Aufgaben und die einfach Dinge verändern. Also ist immer wieder die Überlegung da, welche Bereiche brauchen gerade besondere Fürsorge und wo darf ich mehr hineingeben und wo ist es nötig? Weil überall funktioniert es natürlich nicht. Also die Herzenshaltung ist bei unserer Leistung entscheidend und das kann uns in unserem Leben begleiten, einfach weil wir dazu neigen, es auch für andere, also aufgrund von anderen zu tun. Und wir kommen jetzt auch noch mal zu etwas, sagen wir mal, entspannteren Bibeltexten. Matthäus 19, Verse, 27 und danach Kapitel 20, 1 bis 19. Da antwortete Petrus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Also, wir empfangen Lohn für das, was wir tun. Das war in jedem Bibeltext bis jetzt vorhanden. Und wir haben jetzt ein Gleichnis, was Jesus darauf erwidert und ihm eine Antwort gibt, was sehr spannend ist in dem Kontext. Ich erzähle uns das frei, einfach damit es sich mal ein bisschen abwechselt. Also, wir haben einen Gutsbesitzer, also einen Mensch, der sagt, ich brauche Helfer auf meinem Weinberg. Und wie bekomme ich die? Ich suche mir Arbeitskräfte. Und dafür geht er in dem Fall auf den Markt, weil dort sind viele Menschen und dort sammeln sich auch die, die sagen, ich habe heute Zeit und möchte gern was tun. Der Gutsbesitzer sagt, okay, hier bin ich, das ist der Auftrag, geht in meinen Weinberg, besorgt mir Früchte, also Weintrauben, pflückt sie. Ich war noch nie auf dem Weinberg, ich weiß nicht, wie das läuft. Fragt Thomas später, wenn ihr Lust habt, was dazu zu hören. Auf jeden Fall Weinberg, arbeiten. Und er sagt von vornherein, bis dahin geht die Arbeitszeit und du kriegst dafür eine Silbermünze. Also du kriegst Lohn dafür. Und das ist sehr ordentlich. Ein guter Lohn gewesen, auch für einen vollen Arbeitstag. Und der Gutsbesitzer findet einige, aber es sind nicht genug und er muss immer wieder zum Markt zurückgehen und sagen, hier, jetzt brauche ich dich auch noch, ich suche noch weiter jemanden, der für mich in Weinberg arbeitet. Und so war es so, dass manche um 6 Uhr morgens gestartet sind, manche kamen um 10 Uhr dazu, manche um 13 Uhr und manche um 16 Uhr. Und am Ende des Tages, sagen wir mal um 18 Uhr, 12 Stunden, wurde der Lohn bezahlt für die, die bis dahin durchgehalten haben. Und welchen Lohn gab es? Für jeden das Gleiche. Egal, ob du eine Stunde mitgeholfen hast, egal, ob du 12 Stunden mitgeholfen hast oder irgendwo dazwischen, es gab den gleichen Lohn, eine Silbermünze. Und das stoß bei einigen auf ziemlich, sagen wir mal, sauren Magen. Wie kann das sein? Und Jesus erklärt es in dem Gleichnis, der Gutsbesitzer sagt, nimm dein Geld und geh, ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin? Also, ich finde das ganz schön krass, wenn das so wäre. Also ich bin ganz froh, dass es hier in Deutschland anders geregelt ist, dass wir nach Stunden, obwohl weiß ich gar nicht, man könnte es ja auch andersrum sehen, ne? Ja, weiß ich noch nicht so genau. Auf jeden Fall, worum geht es? Gott hat nicht so dieses klare Leistungsprinzip vor Augen. Also, und das ist wichtig. Also wir sind eigentlich dazu angehalten, tu was, sei deiner Arbeit wert und arbeite viel. Das brauchen wir, die Boomer gehen bald. Also kommt ab in der Arbeit, junge Leute, und macht mal wieder mehr als 40 Stunden bitte. Und Jesus hat dieses Leistungsprinzip überhaupt nicht. Also wir haben eben gehört, ja, er hat es schon, aber er handelt es irgendwie anders aus. Er hat da einen Blick, der den Lohn anders verteilt. Den Lohn für das, was wir tun. Und er macht das auf eine sehr interessante Art und Weise. Und das ist sehr gut. Also was bekommen wir? Wir bekommen das Gute, weil Gott gut ist. Wir bekommen auch Ewigkeit, wir bekommen auch Liebe von ihm, wir bekommen seine Gegenwart, wir bekommen sehr viel, was uns zufrieden machen kann. Gott handelt also nicht nach dem Leistungsprinzip, er bewertet uns anders. Und wir wollen uns noch den vierten Teil angucken in der Beobachtung. Und der steht im Epheserbrief 2, 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Und das habt ihr euch nicht selbst erarbeitet. Es ist ein Geschenk Gottes. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns in Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Also alles, was wir leisten, hat Gott als Mittelpunkt. Und da haben wir quasi gar keinen Einfluss drauf. Das macht Gott für uns. Es fühlt sich nicht immer so an. Die Anstrengung ist trotzdem da, auch die Last der Aufgaben. Aber den Wert, den wir manchmal daraus ziehen, die Wertsteigerung oder Wertminderung, das verändert sich dadurch. Weil es ja Gott ist, der das in uns bewirkt. Und damit ist er das Zentrum und nicht ich. Und dementsprechend kann ich diese Bewertung, die da so oft drin steckt, ablegen und es an ihm weitergeben. Es ist sein Geschenk. Er ist der Urheber der Gnade, sodass wir eben befreit sind, unverdientermaßen. Also wir brauchen nichts leisten, um seine Gnade zu bekommen, um seine Gnade zu behalten. Das ist auch Teil dessen, was Gott über Leistung denkt, über unsere Arbeit. Und wir haben so eine Spannung drin. Wir müssen nichts tun, um geliebt zu sein, um wertvoll zu sein. Und das ist so bemerkenswert. In uns ist der heilige Tempel, also Jesus baut uns zum heiligen Tempel, wo er einwohnt, also wo er zu Hause ist. Wir sind Teil seines Zuhauses. Und irgendwann holt er uns zu sich nach Hause. Wir haben eine tiefe Beziehung zu ihm. Und gleichzeitig geht es nicht ohne Anstrengung, geht es nicht ohne, dass wir unsere Zeit geben und unseren Arbeitswillen, unsere Hingabe in der Arbeit, zu Hause oder in der Gemeinde weitergeben. Wir wandern zum dritten Punkt. Wenn Leistung nicht im Fokus steht, sondern der Mensch, was macht das mit uns? Ich glaube, dass wir nicht immer Leistung im Fokus haben, das ist mir klar. Aber wir bewerten unseren Gegenüber schon häufig nach dem, was und wie es gemacht wird. In jedem von uns ist so ein besonderer Begabungsmix. Vorhin habe ich vom Porsche und vom Lada erzählt. Manche würden auf dieser Seite besser fahren als woanders. Und in jedem, also in dir ist ein besonderer Begabungsmix, der einerseits deine Schwächen offenbart, aber dadurch gleichzeitig diese Schwächen zu einer Stärke machen, weil anderes dadurch möglich gemacht wird. Und das ist großartig. Und es wäre toll zu wissen, wer bist du und was ist eigentlich in dir drin, um zu bemerken, Wahnsinn. Und zu merken, das hat Gott in dich hineingelegt. Wie glücklich kannst du dich schätzen? Du selbst bist du vielleicht nicht ganz so zufrieden, aber wenn ich von Menschen höre, welche Begabung sie haben, welchen Mix da so ist mit den Schwächen, dann denke ich, oh, wie cool, was Besonderes. Gott hat da was Gutes hineingelegt. Und oh, das cool, dass das am Ende bei rumkommt. Und wenn ich das verstehe, wer ist diese Person, dann merke ich auch gleichzeitig, warum tut sie das und habe ein ganz anderes Verständnis. Und das können wir hier nicht mit jedem machen, das ist mir auch klar. Das können wir in unseren Familien sehr gut machen und möglicherweise über Zeit auch hier unter uns Geschwistern. Aber wenn wir bemerken, wir reagieren sehr schnell auf das, was getan wird, wie es getan wird, und bemerken gleichzeitig nicht, wer ist diese Person eigentlich, dann wird es Zeit, Nachfragen zu stellen, die Person kennenzulernen. Und dazu gehört es, dass wir eben diesen Wer-vor-was-Gedanken haben, dass wir Menschen eben nicht nach dem Äußeren beurteilen, auch nicht nach dem, wie sie arbeiten, welche Arbeit sie haben, welches Auto sie fahren, also die Statussymbole, wo sie wohnen und daraus unsere Schlüsse ziehen, dass wir neue Chancen geben, auch wenn andere versagen und das nicht nur einmal, nicht nur zweimal und wenn die Person es einfach nicht lernt und damit umzugehen und zu gucken, wie kann ich dieser Gnade, wie kann ich dem anderen vergeben. Und ich finde, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir, glaube ich, etwas weiter lernen dürfen zu vertrauen. Ich glaube, manchmal wollen wir uns lieber versteckt halten und nicht uns richtig einbringen und halten Dinge zurück, weil wir ein gewisses Misstrauen einfach an unsere Mitmenschen haben. Und wenn wir eben nicht sagen, das ist wichtig, was ich tue, sondern wie ich hier bin, als vertrauender Mensch in meine Gruppe, in mein Team, in meiner Familie, dann passiert was mit dir, du wagst etwas und du wirst gewinnen, weil du für ein anderes Klima sorgst. Vertrauen statt Leistung. Wenn wir uns davon Jesus bewegen lassen können, von seinem Fundament aus, Gott ist der Einzige, der Entscheidende, der Punkt, der ihm die Ehre gebührt, dann können wir anders reagieren. Ich komme jetzt zum vierten Punkt. Das ist der Punkt, wenn gerade eigentlich du eine helfende Hand brauchst, weil der Leistungsdruck einfach sehr hoch ist, weil einfach der Erschöpfungszustand da ist. Und die Dinge, die ich jetzt sage, sind vielleicht eine Hilfe, vielleicht helfen sie dir auch gar nicht, dann tut es mir leid. Aber es ist so, jeder reagiert einfach anders auf Vorschläge und von daher lehnt sie ab, wenn sie doof sind oder wie auch immer. Das nur vorweg, ja. Ich glaube, also ein paar Punkte würde ich uns nennen wollen. Unterscheide zwischen Bewertung und Beurteilung. Meine Familie sagt mein einer Sohn zu meinem anderen, du bist ein Idiot. Ist eine Bewertung. Und dann kommt er zu mir, mal Elia, du hast zu mir, der Elia hat zu mir gesagt, ich bin ein Idiot. Und dann frage ich ihn, und bist du ein Idiot? Nein. Dann kannst du ja wieder spielen gehen. Und das klappt. Danach ist Ruhe. Also noch sind die sind noch klein, ja, da funktioniert das. Ich weiß nicht, wie es ein bisschen ist, wenn sie ein bisschen älter sind. Aber Bewertung und Beurteilung, also es kann dich jemand bewerten und es kann dir zu schaffen machen, aber die Beurteilung, das kannst du ruhig bei dir behalten. Also du kannst dieses Heft in der Hand nehmen, gegebenenfalls jemand anders nachfragen. Bewertung und Beurteilung unterscheiden. Überprüf mal deine aktuellen Zigaretten, die du am Tag rauchst, wie viel Bier du am Feierabend trinkst, wie viel du, sagen wir mal, dich in dein Handy verziehst. Also wie viel brauchst du gerade, um eigentlich deinen Stress loszuwerden? Das kann auch andere Punkte sein. Ist das mehr als sonst? Bist du gerade aktuell in so einer Erschöpfungssituation? Dann sprich jemanden an und such da eine Lösung, dass es einfach dieser Weg nicht weitergeht. Also such eine Lösung, das klingt so doof, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Überprüf das, reflektier das und bring es zu Gott. Das ist definitiv eine gute Lösung. Dann Sabbat möchte ich noch einen kurzen Gedanken zu sagen. Am Sabbat geht es ja darum, dass wir Zeit für Gott haben oder da sind. Und wir können einfach mal probieren zu sagen, ich tue heute weniger und das, was mir auf dem Herzen liegt, was eigentlich noch getan werden muss, der Berg sollte ja kleiner werden, das sage ich, bitte ich Gott, heute kannst du bitte für mich arbeiten, kannst du das bitte für mich erledigen. Also dieses Abgeben von den Aufgabenberg, um einfach zu sagen, heute bin ich nicht verantwortlich, weil ich tue heute das, was du möchtest, lieber Gott. Bitte sorg du dann für diesen Bereich, dass der Berg, wird der Berg dann kleiner? Bestimmt. Nicht sichtbar unbedingt immer, aber ich glaube, es verändert was. Zwei Gedanken noch. Also eine weitere Frage, was ist für dich Erfolg? In welchem Lebensbereich? Was ist für dich Erfolg in der Karriere, in der Gemeinde, in der Familie? Was ist da für dich der Erfolgspunkt? Und was davon triggert dich eigentlich dazu, zu viel zu machen? Also Dinge sollen kosten, Dinge, die uns wertig sind, dürfen was kosten. Aber wo bist du eigentlich schon ganz viel weiter darüber hinaus, dass du nur noch funktionierst? Was ist für dich Erfolg? Und dann möchte ich nochmal zu Mario Götze kommen. Ich weiß, er ist ein Allerweltstyp erstmal, oder? Also weiß ich nicht. Ist ja Mario Götze. Hatte mal 2020 überlegt, also sein Sohn, Mario Götze hat zwei Kinder. Und als sein Sohn geboren wurde, wurde gesagt, dass er einen Herzfehler hat und sein Herz nicht richtig schlägt. Und dementsprechend mussten sie schnell ins Krankenhaus fahren und das Kind wurde geholt. Und er musste sich entscheiden, geht er zum BVB-Training in den nächsten Tagen oder bleibt er zu Hause, also beziehungsweise im Krankenhaus. Und in diesem Fall hat er gesagt, wer wäre ich, wenn ich nicht für meine Familie entscheiden würde? Und dann gehe ich nicht zum millionenbezahlten und dementsprechend hohen Anforderungsdruck und gehe zur Arbeit, zum Training, zum Fußballtraining. Und so können wir gucken, dass wir, wenn es im Erschöpfungszustand ist, wenn etwas sehr wichtig ist, dass wir sagen, Arbeit darf und Leistung darf runtergeschraubt werden, damit man an anderer Stelle da sein kann. Und egal, wie weit es gerade ist, Gott ist dein Begleiter in dem Ganzen. Das ist das Leben. Und wir tun gut daran, immer wieder auf ihn zu schauen und ihn in unsere Mitte zu stellen und ihn bitten, zu bitten, dass er sich in den Mittelpunkt stellt unseres Lebens. Und das kann Gott uns schenken. Und davon wollen wir singen.